Gabriel Clemens schreibt Geschichte und gewinnt sein erstes Players Championship Turnier und das sogar mit dem höchsten aller Finishes, dem Big Fish, zum Titel. Wir gehen rein in die Analyse, schauen aber auch auf den Titel von Cameron Menzies, das abgeschlossene World Matchplay Race und das fünfte Next-Gen-Wochenende in Österreich. All das jetzt hier bei Checkout.
Hier ist Checkout, der Sport1 Darts Podcast mit Kevin Schulte und Micha Wattenberg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Checkout, dem Sport1 Darts Podcast. Neue Woche, neues Glück heißt es auch in dieser Woche wieder einmal. Auch wenn jetzt schon Mittwoch ist, melden wir uns trotzdem mit einer neuen Folge von Checkout. Und wenn ich sage, wir melden uns, dann habe ich meinen wunderbaren Podcast-Partner in der altbewährten Konstellation. Lang ist's her. An meiner Seite, mein wunderbarer Podcast-Partner, das ist nicht der Pianist Lang, das ist Kevin Schulte. Hallo Kevin.
Grüß dich, Micha, und ich habe tatsächlich an den Pianisten gedacht. Ist auch der einzige Pianist, den ich kenne, aber ich wollte auch schon was bringen. Aber du bist mir zuvorgekommen mit diesem wunderbaren Wortspiel.
Ja, da hast du zu lang gewartet.
Ja, genau. Da bin ich nicht reingeprescht. Und das ist aber auch nicht schlimm, denn reingeprescht in das Bullseye ist Gabriel Clemens am Ende dieser 2 Tage Pro-Tour in England und er holt seinen ersten Titel. Du hast es im Cold Opener erwähnt. Es ist ein besonderer Tag für Gabriel Clemens, für Darts Deutschland auch so ein bisschen, ne? Als fünfter verschiedener PDC-Titelträger ist er da jetzt in den Annalen auf Ewigkeiten verewigt. Und ansonsten müssen wir halt festhalten, Gabriel Clemens macht es in Style, genauso wie die Argentinier beim WM-Comeback gegen Ägypten. Und das beschreibt so ein bisschen meinen Abend hier heute. Gabriel Clemens auf dem einen Channel und Argentinien, Ägypten auf dem anderen.
Ja, ich sag, ist aber noch ausbaufähig, war bei mir genauso. In der Mitte dazwischen hatte ich noch das Wimbledon-Viertelfinale zwischen Felix Auger Aliassime und Novak Djokovic laufen. Also das gab's ja auch noch. Ich meine sogar, der Big Fish von Gabriel Clemens zum Match und der Schlusspfiff bei Argentinien-Ägypten kamen dann auch wirklich ziemlich zeitgleich aufeinander. Also wirklich an einem verrückten Sporttag alles durcheinander. Tour de France war ja auch noch, aber damit fangen wir jetzt erst gar nicht an. Wir werden gleich definitiv über Gabriel Clemens sprechen, werden ihn huldigen, werden darüber sprechen, nicht nur, dass er der fünfte deutsche PDC-Titelträger ist, wie du es richtigerweise gesagt hast, sondern dass er auch seinen persönlichen Bann von verlorenen Finalspielen hat brechen können. Jetzt aber erst einmal der obligatorische Orga-Block, bevor wir inhaltlich in diese Folge reinstarten. Ihr findet in den Shownotes alle nützlichen Links, die für euch relevant sein könnten, wie zum Beispiel den Link zu Patreon. Da könnt ihr uns unterstützen für 3,57 Euro pro Monat, inklusive der Mehrwertsteuer. Ihr findet auch die Links zu unseren Social-Media-Accounts, Instagram, Twitter, TikTok, ihr kennt das Spiel. Und wir haben natürlich auch noch den Sport1 Darts Newsletter für euch verlinkt, dass ihr da auch keine Meldung verpasst. Damit würde ich sagen, Kevin, können wir dann auch inhaltlich jetzt reinstarten.
Ja, genau so. Lass uns das machen und lass uns Players Championship 23 vom Montag schneller abhandeln als die 24, sodass wir dann auch eben zeitnah über Gabriel Clemens sprechen können. Aber wir müssen natürlich auch den Sieger von 23 erwähnen und auch huldigen, denn Cameron Menzies holt den Titel und das ist auch eine ziemlich große Comeback-Story, muss ich ganz klar formulieren. Das hat er auch selbst so formuliert. Im Siegerinterview nach seinem Finalsieg über Christo Reyes meinte er auch, er hat selbst gefühlt, er sei fertig jetzt einfach mit der Dartswelt, mit seiner Karriere, nach dem Drama gegen Charlie Manby, nach dem Eklat im Ali Pally in der ersten WM-Runde im vergangenen Dezember. Und jetzt hat er sich peu à peu wieder rangepirscht, hatte ja zuletzt auch ein gutes Ergebnis auf der European Tour und jetzt holt er seinen dritten Players Championship-Titel zum dritten Jahr in Folge oder das dritte Jahr in Folge, dass er auch einen Titel holt auf dem PDC Circuit und damit ist er jetzt endgültig zurück und mir hat vor allen Dingen gefallen, nicht nur, also dass er stark spielen kann, dass er konstant stark spielen kann an so einem Tag, das wissen wir alle, aber er hat eine unfassbar gute Körpersprache gehabt und er hatte auch wieder so eine Doppel-Shithousery dabei im Turnier. Er hat darauf aber nicht negativ reagiert und das ist für mich der nächste Schritt, den Cameron Menzies gemacht hat. Offenbar auch mit Hilfe eines Life-Coaches oder Life-Coaching hat er in sein Leben gelassen. Auch das hat er im Interview gesagt nach dem Titel.
Ich finde gut, dass er da die richtigen Schritte ergriffen hat und die dann auch gegangen ist, dass ja, er nicht gesagt hat, ich bin quasi fertig und ich höre jetzt auf zu kämpfen und das war's, weil ich meine, nach der WM, nach dieser Aktion wurde schon wirklich viel auf ihm herumgehackt und viel auch in den sozialen Medien geschrieben, auch viel geäußert, was wirklich nicht okay war. Und anscheinend hat er jetzt nicht nur sein Dartspiel, sondern gerade wenn du auch von einem Lebenscoach sprichst, sein Leben damit besser wieder in den Griff bekommen. Und das wirkt sich dann natürlich auch sportlich auf ihn aus. Und das freut mich einfach, dass es da für Cameron Menzies so ja bergauf wieder in geordnete Bahnen, in richtige Bahnen geht. Und daraus resultiert dann eben auch seine sportliche Leistung. Du hast es gesagt, eine gute Körpersprache geht mit auch negativen Momenten, die es zwangsläufig gibt, dann gut um und kann die ganz gut verpacken und kann eben auch an diesem Tag wirklich gute Leistung bringen. Alles konstant zwischen 92 und 102, muss kein einziges Mal in einen Decider an diesem Tag und spielt. Das gehört dann aber zur Wahrheit auch mit dazu, gegen Gegner, die ihm schon, glaube ich, auch sehr gelegen kamen. Also außer gegen Josh Rock spielt er gegen keinen Gegner, der vor ihm in der Weltrangliste steht. Und Cameron Menzies ist die Nummer 27 der Welt. Das ist schon eine irre Statistik.
Ja, man hat es auch gesehen, als das Viertelfinalfeld klar war. Ich habe das Turnier ja mit Adrian Geiler kommentiert im Stream. Und da war dann schon klar, dass das hier so die guten alten Zeiten sind. Ne? Protomäßig ist ja jetzt auch dann für alle etwas dabei gewesen. Wir hatten einen Nachrücker mit Daniel Ayres, der weit gekommen ist, mit David Sharp, der weit gekommen ist. Und im Viertelfinale gab es dann eben nur noch Namen, die noch keinen Titel hatten, außer, meine ich genau, Chisnell und Mike de Decker. Also 6 der 8 Viertelfinalisten hat noch und natürlich Cameron Menzies, genau. Also 5 der 8 Viertelfinalisten hat noch nie einen Titel geholt. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass das schon auch ein Turnier des Favoritensterbens war. Die Lukes sind gar nicht bei diesen Turnieren da. Das kennen wir alles. Ein Espinel zum Beispiel war auch nicht da. Aber so ein Gervin Price, der geht dann früh raus. Ein Michael van Gerven ist gegen genannten Ayres früh ausgeschieden. Ross Smith, auch eine Pro-Tour-Granate, ist früh rausgegangen. Wessel Nyman ist an Christo Reyes abgeprallt. Also dementsprechend waren dann schon die Top-Favoriten sehr früh ausgeschieden. Aber trotzdem, du musst es dann am Ende erstmal nutzen. Und das hat Cameron Menzies getan.
Und er gewinnt es im Finale mit 8-5 gegen Christo Reyes. Das war ein tolles Spiel, gerade scoringtechnisch von den beiden. Über Christo Reyes müssen wir auch auf jeden Fall nochmal sprechen. Er hat hier den Run ins Finale. Ich habe ihn noch beim Samsener Storchencups, müsste es gewesen sein, gecallt als so mein Dark Horse vielleicht auch mal für den ganz tiefen Run oder auch für einen Titel auf der Tour. Dafür hat es jetzt noch nicht ganz gereicht, aber es ist erst einmal das erste PDC-Finale für einen Spanier seit Tony Alcinas 2011, muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Und alleine jetzt nochmal mit ein bisschen Abstand betrachtet, wie Christo Reyes da vor roundabout 6 Monaten auf die Tour zurückgekommen ist. Es ist wirklich ein absoluter Wahnsinn.
Ja, also wie brachial der zurückgekommen ist. Man muss sich das halt nochmal zu Gemüte führen. Der war knappe, 5, 6 Jahre komplett weg von der Bildfläche. Und dann spielt er diesen spanischen Qualifier, wo es ja auch gar keine Spielszenen richtig gibt, die man im Bild sehen kann. Wir sehen da nur die Stats, die irgendjemand notiert, in die sozialen Medien reinschreibt. Und dann sehen wir da unfassbare Momente von einem Christo Reyes. Und er bringt das auf die WM-Bühne mit. Er ist keiner derjenigen Spieler, die eine WM-Geschichte geschrieben hat, weil er ist dann an Gian van Veen abgeprallt, dem späteren WM-Finalisten. Aber auch da war er richtig gut drin. Ich glaube, er hatte Chance zum, oder, also er hat ja, glaube ich, den ersten Satz gewonnen, hätte sogar 2-0 in Führung gehen können gegen Gian van Veen. Also da fehlte nicht viel.
Hat da gab es doch diese 155 oder irgendwie sowas, ne?
Irgendwie sowas war da. Auf jeden Fall hat er gegen Gian van Veen gut gespielt. Das will ich so auf den Punkt bringen. Und dann holt er sich die Tourkarte, das ist dann nach den genannten Leistungen bei dem Qualifier, bei der WM auch keine Überraschung mehr. Aber wie er jetzt auf die Tour gekommen ist, à la Bonheur, das ist so unfassbar stark. Er steht einfach, am 7. Juli stand der Aufnahme 21.17 Uhr, steht er auf einem provisorischen Platz für den World Grand Prix. Und das sagt alles aus. Also Christo Reyes, da kann man nur den Hut ziehen, genauso wie vor unseren Siegern dieser Woche, vor Menzies und vor Clemens. Und zu dem Run ins Finale, da ist ja auch zu nennen eben dieses Spiel gegen Wessel Nyman, was ich eben schon mal kurz erwähnt habe, aber auch Willie O'Connor, den er regelrecht wegmöbelt mit 6-0 im Achtelfinale. Ja, und danach hat er natürlich dann auch 2 Lose, die sehr dankbar sind, Micha.
Und ich sag mal gerade noch ganz kurz einen Satz zu der Grand Prix-Thematik. Also ich sag mal, wenn er es dahin schafft, wäre er auch wirklich ein Spieler, wo ich mir 0,0 Gedanken machen würde, dass er seine Leistung jetzt nicht auf die große Bühne transportiert bekommt. Weil eine Sache, die wir beide jetzt noch in dieser ganzen Aufzählung der Thematik vergessen haben, was er erreicht hat, ist halt auch noch der World Cup, ne? Den er für Spanien auch wirklich noch fantastisch bestritten hat, wo er wieder mal auch gezeigt hat, dass er es auch vor den TV-Kameras kann. Dementsprechend auch für den Grand Prix, das ist ein Spieler, also wenn du den auch als Top-Spieler irgendwie, weiß ich nicht, früh im Turnier, erste, zweite Runde bekommst, also den willst du wirklich nicht haben.
Generell kann ich mir vorstellen, dass wir Christo Reyes, wenn der jetzt am Ball bleibt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das auch echt mal ein Outside-Shot ist für ein Major-Halbfinale, Major-Finale. Also wenn mal wirklich der große, der Überspieler Luke Littler patzt, dann kann ich mir auch Christo Reyes gut und gerne vorstellen als Überraschungs-Champion der European Championship oder UK Open. Also warum nicht? The sky is the limit bei Christo Reyes. Hab richtig Bock darauf, ihn weiter zu begleiten in den nächsten Jahren.
Du hattest die Gegner von Christo Reyes schon kurz angesprochen mit dem, also da hattest du mir eben schon eigentlich die Brücke gebaut mit den verhältnismäßig einfacheren Losen, mit den kleineren Namen, die er hatte, nachdem er gegen Wessel Naiman und Willie O'Connor gewonnen hatte. Das waren Daniel Ayres und David Sharp im Viertelfinale und Halbfinale. Über das Finale gegen Cameron Menzies haben wir bereits gesprochen. Lass uns vielleicht einmal ganz kurz David Sharp hier honorieren. Er erreicht sein erstes PDC-Halbfinale, schlägt Informspieler wie Luke Woodhouse, wie Karel Sedlacek, wie Tom Sykes, geht dann im Halbfinale raus gegen Christo Reyes, aber kommt quasi aus dem Nichts in das provisorische WM-Feld. Und ja, das sind so diese einzelnen Tage, wo dann, ich sag jetzt nicht, wo sich dann eine ganze Karriere hier irgendwie ändert, das wäre viel zu hoch gegriffen, aber ob am Ende des Tages wegen so einem Tag die WM-Quali geschafft wird oder nicht, ist ja für einen Spieler vom Format David Sharp auch finanziell wirklich ein riesengroßes Ding.
Ja, es kam ja schon so ein bisschen aus dem Nichts, dass er auf die Tour gekommen ist. Der Mann aus Edinburgh hatte ein Leck Vorsprung in der Q-School auf Derek Coulson, den unglücklichen Waliser. Und jetzt ist er mit knapp 17.000 in diese Woche gegangen und steht jetzt eben in diesem provisorischen Feld. Und das ist natürlich die Basis, um nach zwei Jahren auch über den Erhalt der Tourkarte nachdenken zu können. Kommt für mich wirklich komplett aus der Kalten, dass David Sharp hier im Halbfinale steht. Interessant fand ich, habe dann während des Kommentars auch ein bisschen recherchiert. Und seine Facebook-Seite, die ist ja großartig, knapp 770 Follower vor dem Halbfinaleinzug, vielleicht sind es jetzt ein paar mehr, und da wird wirklich jedes einzelne Spiel gepostet. Also da gibt es dann einen Beitrag zu jedem einzelnen Spiel von David Sharp, ob das ein Qualifier ist, ob das Proto ist, immer dann auch mit einem Bild von ihm und seinem Gegner. Großartig, ob da jetzt alle Bildrechte einfach eingehalten werden, weiß ich nicht, ist aber auch egal. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, und dann kommen da immer so ein, zwei Kommentare pro Post. Jetzt waren es dann aber unter einem Post auch mal 16 Kommentare, und David Sharp, ja, hat hier ein fast karriereveränderndes Turnier erlebt, einen karriereverändernden Tag potenziell erlebt, denn dieser Tag ebnet ihm den Weg zu etwas ganz Großem, nämlich der WM-Teilnahme.
Schreibt er denn dann auch zu jedem Spiel noch zwei, drei Sätze, oder wird das einfach so kommentarlos ins Internet geblasen?
Naja, also es gibt jeweils einen Post, da sind dann alle Sponsoren noch aufgelistet, ne? Also dementsprechend ist das jetzt nicht nur ein Bild von sich und seinem Gegner, sondern dazu auch ein Text. Er liked auch Kommentare, habe ich auch mal gesehen. Also dementsprechend, er ist da auch selbst am Ruder, aber natürlich nicht während der Turniertage. Wobei, vielleicht auch das möglich, wenn er dann mal rausgeht kurz und da die freie Zeit nutzt, um dann noch einen Post abzusetzen. Das würde ich ihm aber nicht empfehlen, und ich glaube, das macht dann eher eine Person im Hintergrund.
Dave Chisnell müssen wir an dieser Stelle auch noch erwähnen, hat an diesem Montag bereits das World Matchplay Race richtig nochmal angekurbelt und spannend gemacht, hat's dann am Ende am Dienstagabend ja auch geschafft, geht als Platz 16 der Proto Order of Merit mit 750 Pfund Vorsprung auf Daryl Gurney zum World Matchplay ein als qualifizierter Spieler, gewinnt in der ersten Runde mit 6-5 gegen Tom Bissell. Der hat wirklich überragend gespielt, spielt 12, 12 und 11 Darts hintereinander. Chizzy bleibt die ganze Zeit im Spiel. Tom Bissell, ganz kurzer Einschub zu ihm, ist vielleicht der Unglücksrabe dieser beiden Tage, muss man sagen. Spielt 104,6 Punkte gegen Dave Chisnell, geht raus in Runde 1 am Montag, spielt 104,3 Punkte gegen Michael van Gerwen in Runde 1 am Dienstag, geht ebenfalls raus in seiner Auftaktpartie. Also das auch wirklich absoluter Wahnsinn. Mit über 104 Punkten würde ich mich festlegen, gewinnst du 90, wenn nicht 95% der Spiele in der ersten Runde bei einem Players Championship Turnier, also wirklich ein absoluter Unglücksrabe, aber Dave Chisnell, der Glücksrabe, gewinnt diese Partie, besiegt danach auch noch Stephen Bunting, Ryan Searle und ja, kann sich jetzt am Ende des Tages zum World Matchplay spielen und Kevin, sehen wir jetzt hier den großen Dave Chisnell Comeback auf Ansage?
Nee, glaube ich nicht. Es war jetzt auch nicht nur Lucky Dave, ne? Also er hat, du hast gesagt, er ist die ganze Zeit im Spiel zumindest geblieben gegen Bissell und hat ja danach auch noch Stephen Bunting, Ryan Searle unter anderem besiegt, auch Christian Kist im Stream im Viertelfinale, geht dann raus gegen Cameron Menzies, aber ja, also Lucky Dave war es dann so ein bisschen eher am Dienstag und zu deiner Frage, ich glaube, das hilft ihm natürlich, ne? Das ist großartig, dass er jetzt hier so eine Money Week erlebt, denn das ist ja jetzt saftiges Preisgeld, was er gar nicht mehr eingeplant haben dürfte durch die Matchplay-Teilnahme, aber es ist einfach zu inkonstant, glaube ich, das Spiel von Dave Chisnell, die Konkurrenz mittlerweile zu stark, als dass ich jetzt hier noch irgendwann an den ersten großen Titelgewinn denke. Also das, glaube ich, wird es nicht, aber es verschafft ihm zumindest Luft und natürlich auch ein bisschen Zeit im Haifischbecken der Races, der Rankings und so. Ne? Da tut es natürlich so eine Erstrundenteilnahme Matchplay schon gut. Und was er natürlich mitbringt, anders als viele andere, ist sehr viel Erfahrung nach Blackpool.
Es ist für Dave Chisnell eine Money Week oder eine Bilderbuch-Story. Also so könnten wir es auch nochmal formulieren. Da habe ich hier noch einen Wortwitz untergebracht. Schauen wir, wenn ich schon die Überleitung zu einem deutschen Dartspieler geschaffen habe, der jetzt zwar bei dem Players Championship Turnier nicht mit dabei war, aber doch einmal auf das Abschneiden der Deutschen hier am Montag positiv hervorzuheben. Dabei Jurik Hofkens, der steht im Achtelfinale. Ansonsten alle anderen in Runde 1 oder in Runde 2 raus. Ist dann eher so ein bisschen mau, aber ich formuliere es noch positiv, noch nicht ganz so mau wie dann der Dienstag.
Ja, also Dienstag wird halt getragen von Gabriel Clemens und der Rest war mehr oder weniger Käse. Und am Montag wird der Tag getragen von Jurik Hofkens. Ne? Das ist jetzt ein Achtelfinale, das ist für ihn ein formidables Resultat. Natürlich nicht zu vergleichen mit einem Titelgewinn, aber trotzdem für einen Novizen auf der Tour großartig. Gewinnt gegen Ian White, Landsmann Kai Gotthard und Andy Bolton, geht raus gegen Daniel Iris. Ja, also ich würde sagen, der Rest war dann wirklich mehr als nur ein bisschen mau, sondern eher mau-mau. Also Kai Gotthard würde ich noch positiv hervorheben wollen. Geht zwar raus gegen Hofkens, aber gewinnt gegen Daryl Gurney, übersteht da 6 Matchstarts und greift damit wirklich erheblich ein ins Rennen um die Matchplay-Teilnahme. Und ich hatte auch schon am Montag gesagt, also ein Dave Chisnell sollte vielleicht mal bei Kai Gotthard vorbeigehen und dem vielleicht einen ausgeben. Ne? Also denn ohne Kai Gotthards Zutun gegen Daryl Gurney hätte es dann auch nicht geklappt für Chizzy. Ansonsten Clemens, immerhin ein Spiel gewonnen am Montag, Max Hopp, Dominik Grüllich auch. Grüllich allerdings gegen Pero Ljubic, das musst du halt auch gewinnen. Arno Merk gewinnt ein Spiel, aber das sind natürlich auch jetzt nicht die großen Schritte. Gerade bei Arno Merk, da fehlt jetzt auch noch echt einiges, um die WM-Qualifikation noch zu schaffen. Also das steht natürlich auch so ein bisschen drüber. Und was auch drüber steht bei den Deutschen, wenn wir ein bisschen tiefer reingehen, ist natürlich die Leistung von Martin Schindler. Der spielt jetzt auch nicht katastrophal, wie er es Anfang des Jahres schon das ein oder andere Mal gemacht hat. Aber er gewinnt auch mittlerweile gar keine Spiele mehr. In dieser Woche die Erstrundenniederlagen 10 und 11, meine ich, bei diesen Players Championship Blöcken. Das heißt, mehr als 50% der Fälle in den ersten Runden rausgegangen, weil er ja auch 2 oder 3 Turniere nicht mitgespielt hat. Und an diesem Montag verliert er gegen Rhys Griffin, der 84 spielt. Na, gute Nacht, ja. Johanna. Ne? Also das musst du halt gewinnen.
Ja, musst du als Spieler, der den Anspruch hat, sich in den Top 16, ich sag mal, eigentlich manifestieren zu wollen. Jetzt ist Martin da jemand, der da weiter eigentlich hinstrebt, der eigentlich weiter daran arbeiten möchte. Und ja, das darf dir natürlich eigentlich nicht passieren. Also das sind die Spiele, die musst du in der ersten Runde einfach gewinnen. Martin ist über die Pro Tour gesetzter Spieler bei den Players Championship Turnieren, kriegt schon verhältnismäßig einfachere Auftakthürden in der ersten Runde. Und dann spielt Rhys Griffin 84. Ja, darf nicht passieren.
Was auch nicht passieren darf, ist der 71er-Schnitt von Marvin Kraft gegen Benjamin Pratnemer. Und damit würde ich den Deckel drauf machen auf die Deutschen, bevor wir auf den Dienstag zu sprechen kommen und dann natürlich Gabriel Clemens entsprechend würdigen müssen. An der Stelle muss ich auch mich selbst geißeln, denn auch von mir war das keine gute Leistung in einer Szene, denn ich habe Neuner kommentieren dürfen, aber habe genau den Moment verpasst. Genau in dem Moment bin ich hier im Homeoffice am Tabs verschieben beim Kommentieren und dann fällt der Neuendatter von Joe Cullen. Müssen wir unbedingt erwähnen, ich bin da auch ein Freund der Selbstkritik und das musste jetzt mal sein. Gegen Jack Tweddle steht 0-2. 2-18er von Tweddle, also wirklich kein gutes Spiel. Und ich dachte, ja komm, kannst du jetzt mal eben die Zeit nutzen? Ja, und dann, ehe ich mich versah, ist der Neuner gefallen und ich realisiere das Ganze erst so 4-5 Sekunden später. Also absolut peinlich. Ja, ist mir passiert und es musste jetzt mal raus. Also diese Selbstgeißelung muss an der Stelle sein. Joe Cullen hätte mir fast nochmal die Chance gegeben, es wieder gut zu machen. Er hat dann noch 7 perfekte Darts geworfen in diesem völlig verrückten Match, denn er verliert es 3-6, hat aber 9er und 7 perfekte. Das dazu.
Ja, Kevin, kommt vor, passiert den Besten. Ist es ja gestern quasi, also von daher, ja, kommt vor, ne? Aber, ja,
scheiß aber auch, wirklich. Ärgert mich immer noch.
Ja, glaube ich. Checke ich auch, dass dich das ärgert, aber ja, kommt halt mal vor, du wirst noch genügend Neuner in deinem Leben erleben dürfen, ne? Also ich meine, immerhin hast du mehr von den Players Championship Turnieren mitbekommen als Menzo Suljovic.
Ja, Menzo Suljovic, der am Montag seinen Flug verpasst hat, also das natürlich auch super, super bitter gelaufen. Was da die genauen Umstände waren, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir hatten es auch im Chat als Thema, aber da ist halt so ein maximaler Overload immer. Ne? Deswegen ist mir das jetzt gar nicht mehr, gerade habe ich gerade gar nicht mehr auf dem Schirm. Auf jeden Fall war er am Montag dann nicht dabei. Und dementsprechend Rusty Jake Rodriguez, der einzige Österreicher im Feld. Stefan Belmont, ein Schweizer noch dabei, wissen wir auch. Aber die haben jetzt auch keine sonderlich positive Geschichte ansonsten geschrieben. Was mir noch aufgefallen ist, wo wir gerade bei Nationalitäten sind, Micha, nur ein Engländer im Halbfinale, 2 Schotten dafür, keiner davon Peter Wright und Kerry Anderson und auch nicht Ross Montgomery und Co., sondern Menzies und Sharp. Und da muss ich doch direkt mal an die Nacht davor denken. England gegen Mexiko, das Spiel mitten in der Nacht. Und wer Fußballfan ist, der dürfte doch mit relativ wenig Schlaf zu diesem Players Championship Turnier aufgekreuzt sein und vielleicht hat das ja bei dem einen oder anderen ein bisschen die Formkurve nach unten zeigen lassen.
Also ich habe die Partie nicht live geschaut, also zwischen England und Mexiko, aber war das nicht irgendwie so, dass die auf 1 Uhr nachts angesetzt war und dann irgendwie noch wegen Regen nochmal eine Stunde verschoben wurde oder irgendwie sowas?
Also deutscher Zeit 2 Uhr? Das ist ja dann in Großbritannien 1 Uhr und es wurde in Deutschland von 2 auf 3 und in UK von 1 auf 2 verlegt.
Das ist ja, genau okay, richtig. Das also ist natürlich schon wirklich, also das ist schon richtig spät. Da kannst du ja schon fast überlegen, ob du dazu eher wieder aufstehst, als dass du dazu noch wach bleibst, ne?
Ja, aber dadurch, dass man das ja nicht wusste, also bei mir war ein ähnliches Problem, dadurch, dass man nicht wusste, dass dieses Spiel verlegt wird, hat man dann im Prinzip noch so eine tote Stunde gehabt, ne? Und dann dauert das Spiel auch so unfassbar lange, gibt 12, 13 Minuten Nachspielzeit. Ja, dann ist es auch schon hell, ne? Also dementsprechend keine günstige Anstoßzeit für englische Fußballfans, die es ja auch zuhauf gibt unter den Dartspielern.
Naja, vielleicht erklärt das dann eben die Leistung des ein oder anderen Engländers. Jemand, der davon nicht betroffen ist, weil seine Nationalität längst bei der WM ausgeschieden ist und es sich nicht mehr lohnt, irgendwelche Nächte um die Ohren zu schlagen. Das ist der Sieger von Players Championship Turnier Nummer 24 am Dienstag, Gabriel Clemens. Wir haben ihn eben schon in Kurzform honoriert, als wir diese Folge begonnen haben. Jetzt müssen wir es aber nochmal etwas mehr im Detail machen. Er gewinnt jetzt also seinen ersten PDC-Titel in seinem 8. Finale. 7-mal zuvor hat es nicht gereicht. Sein letztes Finale, welches er gespielt hatte, war Players Championship Turnier Nummer 3 in 2023. Also das mittlerweile auch schon 3,5 Jahre her. Seine letzten beiden Finals, die er gespielt hatte, da wird er sicherlich nicht die besten Erinnerungen dran haben. Die verliert er mit 1-8 und 0-8. Aber jetzt kann er jegliche schlechte, negative Erinnerung definitiv ausmerzen und durch eine sehr positive Erfahrung ersetzen. Er gewinnt eben seinen ersten PDC-Titel, ist, wie du es auch schon richtig gesagt hast, der 5. deutsche Spieler mit einem PDC-Titel und schlägt ja auch definitiv den ein oder anderen größeren Namen oder Informspieler bei seinem Run.
Ja, kann man so sagen. Und ich finde es gut, dass wir jetzt nicht nur in Kurzform über Gabriel Clemens sprechen, sondern auch in Lang-Lang-Form. Und da müssen wir natürlich seine Gegner erwähnen, die er schlägt auf dem Weg. Denn das war ein durchaus harter Weg. Michael van Gerven in Runde 2, da ist es ein 6-4-Sieg für Gabriel Clemens. In Runde 3 dann Kevin Dudes, den besiegt er im Decider. Das gleiche gelingt ihm im Achtelfinale gegen Scott Williams. Auch diese Partie zieht er mit 6-5, obwohl Scott Williams einen Neuner gegen ihn wirft. Der bietet alles an. Und Scott Williams hat sogar einen Matchstart gehabt, also den übersteht er. Das war dann auch so dieser Crucial Moment, von denen es einige gab im Turnierverlauf von Gabriel Clemens. Später dann im Halbfinale ist es Brandon Dolan, das dann letztendlich ja so ein Must-Win-Spiel für einen formstarken Gabriel Clemens. Ich denke, das Selbstvertrauen, das wird er gehabt haben und das hat er dann auch unter Beweis gestellt. Und im Finale sieht es ja auch erst nach einer klaren Sache, nach einer vielleicht überraschend klaren Sache aus gegen Luke Woodhouse. Gaga führt 6-2, hat dann 4 Darts für 14 Punkte Rest zur Vorentscheidung, aber das 7-2 fällt nicht. Woodhouse verkürzt auf 6-3 und egalisiert dann ein paar Minuten später die Partie zum 6-6. Aber Gabriel Clemens hatte das Bullen gewonnen. Das war noch wichtig, denn dadurch hatte er noch zweimal Anwurf. Aber er brauchte gar keinen zweiten Anwurf, denn nach dem 7-6 breakt er Woodhouse im 14. Leg. Und es ist dann tatsächlich der 12-Darter auf Bull auf 170. Also der Big Fish zum Match- und Titelgewinn. Absolut genial, was Gabriel Clemens da gezaubert hat. Und irgendwie musste es dann so kommen, dass es dann nach Jahren des Wartens, nach Jahren der bitteren Finalniederlagen, dass es dann so ein Ende mit einem riesigen Knall gibt. Ne? Das passt irgendwie zu dieser Karriere von Gabriel Clemens. Und damit ist er vorläufig an einem sehr, sehr großen Ziel angelangt. Dem Ziel ist er ja schon sehr lange, das hat auch immer so durchgeschimmert, finde ich, dem ist er sehr, sehr lange hinterher gehechelt und jetzt muss sich das einfach wie eine große Erleichterung auch anfühlen.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist sicherlich einer der größten Momente seiner Karriere. Sicherlich nicht der größte, aber sicherlich einer der größten. Ich hatte schon fast so ein bisschen Angst, dass diese Partie noch kippt, als es da 6-6 stand und dann Luke Woodhouse für 107 Punkte ans Board durfte. Da habe ich mir schon fast gedacht, okay, jetzt mit dieser Aufholjagd im Rücken wäre das irgendwie so ein Moment, den jetzt gerade Luke Woodhouse, so ein Informspieler mit einer Menge Selbstvertrauen, irgendwie vielleicht nutzen kann. War dann nicht so. Und ja, was Gaga dann macht, ne, mit diesem 12er zum Match, das kürzeste Leg, welches in der Partie gespielt wurde, mit dem Big Fish zum Abschluss, man könnte sogar sagen mit dem Giant Fish, ja, hier, um die Partie zu beenden. Also das war schon wirklich klasse, muss man sagen.
Und das war so ein Tiefseeding, ne, so ein richtig dicker Klopper. Also ja, zum Matchgewinn den Pickfish. Schön, dass du den Giant Fish hier jetzt, dass du ihn so taufst. Das ist völlig passend bei dem Ding.
Also vielleicht sollte man wirklich mal das Wording etablieren. Vielleicht sollten wir das auch als Checkout mal machen in unserem Bildungsauftrag, der uns eigentlich von niemandem zugesprochen wurde. Aber vielleicht sollte man einen Big Fish, der zum Match gecheckt wird, als Giant Fish betiteln. Also weil es dann eben noch größer ist. Also das
dabei immer an Gaga denken. Genau.
Genau, das jetzt quasi das offizielle Wording. Gabriel Clemens hat es vorgemacht und wir haben es jetzt hier im Wording eingeführt. Also der Big Fish zum Match heißt jetzt Giant Fish. Also so könnte man es ja theoretisch titulieren. Nein, also ist schon wirklich sehr, sehr gut und Gabriel Clemens umgeht damit auf jeden Fall eine Sache und das ist, dass er, wenn er keinen Titel gewonnen hätte, in seiner Karriere immer als der in Anführungsstrichen Unvollendete betrachtet werden würde, weil er es eben nie geschafft hätte. Jetzt hat er es geschafft und dem ist definitiv Respekt zu zollen, auch dafür, dass er über Jahre alles gespielt hat, immer dran geblieben ist, jede auch schwere Phase, die es in der Karriere gab, jeden Rückschlag quasi einfach weggesteckt hat, dass er weitergemacht hat, dass er weiter trainiert hat, dass er weiter gekämpft hat und jetzt am Ende sich damit eben auch belohnen kann und sich damit die verdienten Lorbeeren einheimsen darf. Trotzdem muss man sich jetzt eine Frage stellen und die lautet: Und jetzt, was ändert es jetzt quasi, dass er diesen Titel gewonnen hat? Was wird das in der Confidence für ihn auslösen? Was werden wir von Gabriel Clemens jetzt bei den nächsten Turnieren sehen? Weil man muss so sagen, also dieser Titel ist super für ihn, für die Confidence, für alles, für seine Karriere. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nur auf die Races schaut, also welche Auswirkungen es da hat, dann hat das Ganze quasi keine Auswirkung, wenn ich es jetzt mal überspitzt formuliere. Da, wo er bereits schon qualifiziert gewesen ist, da ist er auch oder wäre er auch ohne den Titel qualifiziert gewesen und das auch relativ sicher. Da, wo er nicht qualifiziert ist, ist er auch nach wie vor nicht qualifiziert und auch relativ weit weg in den Races. Einzige Mini-Chance, die man jetzt positiv noch daraus ziehen könnte, wäre, er ist jetzt in der Pro Tour Platz 39. Dadurch gibt es dann bei diversen Absagen für die Players Championship Turnieren die Möglichkeit, bald wieder gesetzt zu sein. Das macht die Runde 1 potenziell etwas einfacher für ihn bei den Players Championship Turnieren, weil du dann eben nicht auf einen gesetzten Spieler in der ersten Runde triffst. Aber das ist quasi dann, wenn man jetzt nur auf die Races schaut, dann auch schon irgendwie die einzige Auswirkung, die ich irgendwie als Ableitung ziehen kann von diesem Titel.
Ja, ich hätte noch eine weitere mit viel Wohlwollen, sag ich mal. Denn es gibt ja noch ein Race für European Tour Event 15. Zum ersten Mal gibt es ja 15 ETs in diesem Jahr. Dieses Race geht noch über 2 Monate bis Mitte September. Und da ist Gabriel Clemens jetzt bei der Pro Tour Liste die 24. Immer noch knapp 20.000 Pfund weg von Martin Schindler auf der 16. Allerdings ist es sehr, sehr eng bis zum, sagen wir, 19. Platz. Das sind nur 10.000 Pfund. Also da sind einige Spieler in Schlagdistanz vor ihm. Bo Greaves, Sebastian Bieretzki, Richard Veenstra, Karel Sedlacek, Daryl Gurney. Und wenn er da noch so 2, 3, 4 Spieler überholt, und dann wissen wir immer, es gibt zuhauf Absagen bei European Tour Events, und dann kann das dann vielleicht mit etwas Glück auch eine Qualifikation weniger sein, die er spielen muss. Das ist natürlich jetzt ein kleines Goodie vergleichsweise mit anderen Dingen, ne? Aber das wollte ich jetzt noch erwähnen, ist mir jetzt gerade noch aufgefallen. Ansonsten finde ich es aber genau richtig, dass wir auch das thematisieren, ne? Also da kann ja Gabriel Clemens überhaupt gar nichts für. Aber man muss halt sagen, dieser Titel hilft ihm ja jetzt auch nicht mal im Matchplay-Race für 2027.
Absoluter Scheißzeitpunkt.
Das ist wirklich der schlechtmöglichste Zeitpunkt für so einen Titel, weil er ist meilenweit weg gewesen vom Matchplay in diesem Jahr. Wenn es jetzt perfekt läuft, dann kann es vielleicht noch für den Grand Prix reichen. Das sind 14.250 Pfund, auch hier auf einen Deutschen, auf Nico Springer. Da der Cut auch Mitte September, da ist er jetzt zumindest in Lauerstellung, sagen wir so. Aber also ansonsten ist es halt wirklich bitter, dass er da langfristig wirklich so nicht wirklich von zehren kann. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, wir müssen natürlich auch konstatieren, wir alle haben gerade vor der letzten WM darüber gesprochen, als die erste Runde noch nicht gespielt war und so, dass Gabriel Clemens aufpassen muss hinsichtlich der Tourkarte für 2027, und die ist jetzt abgesichert.
Ja, guter Punkt, dass du das nochmal rausholst. Das hatte ich jetzt gerade gar nicht mehr, als ich diese Zeilen formuliert habe, so auf dem Schirm, dass wir da ja auch so dieses Fass aufgemacht haben, dass es eine reelle Möglichkeit war. Vielleicht ist das dann sogar die größte Auswirkung in den Races, dass er jetzt auf gar keinen Fall mehr in die Gefahr des Tourkartenverlusts kommen wird. Finde ich ein guter Punkt, dass du es nochmal ansprichst. Grand Prix Race habe ich auch gerade nochmal einen Blick drauf geworfen, wo du das jetzt angesprochen hast. Da ist es schon wirklich noch ein weiter Weg, eben da irgendwie in Contention zu springen. Also das, glaube ich, wird eher schwierig. Ich habe eher noch Angst vor einem anderen Szenario, weil du es gerade angesprochen hast. Nico Springer auf der 16, Martin Schindler auf der 17. Nico aktuell der einzig qualifizierte deutsche Spieler. Es gibt sogar ein realistisches Szenario, in dem wir keinen deutschen Spieler beim Grand Prix sehen werden.
Ja, ist richtig. Das ist mehr als realistisch, denn bei Martin Schindler ist das Ganze wirklich wie soll ich sagen, sehr, sehr bedenklich, die Entwicklung. Nico Springer ist jetzt im Urlaub, ich meine in Griechenland. Und ja, das kann dann am Ende noch teuer sein. Ne? Ist jeder, ich gönne jedem seinen Urlaub und so, ne? Aber also es ist jetzt nicht so, dass er chillen kann, was die Races anbetrifft, was das Grand Prix Race anbetrifft. Ich glaube aber, er hat einfach diese Grundqualität, dass er da die entscheidenden Siege holen wird. Vor allen Dingen wichtig werden natürlich die ersten Runden sein beim World Grand Prix. Und ja, du hast jetzt das Szenario Null Deutsche angesprochen. Ganz positiv gedreht, kann man jetzt nach dem heutigen Tag sagen, vielleicht erleben wir drei Deutsche beim World Cup.
Ja, okay, das ist aber schon sehr positiv gedreht, muss Gabriel Clemens schon noch einen
Szenario.
Weiteren Titel gewinnen.
Ja, weiß ich nicht, ob er einen weiteren Titel gewinnen muss. Helfen würde natürlich so eine Doppelquali für die European Tour. Heute, am Veröffentlichungstag der Folge, ist es ja schon soweit. Aber ich glaube da jetzt auch nicht dran. Ich rechne nicht damit, aber das wäre jetzt noch so die ganz andere Lesart, aber wie auch immer. Also steckt viel drin in diesem Titel, ne? Sowohl auf der persönlichen Ebene, Gabriel Clemens, ne, also ist dann aber auch für Darts Deutschland ein großes Ding, weil es gab eben erst vier andere Spieler, die einen Titel geholt haben mit Hopp, Schindler, Pietrzko und Springer und Gaga ist der fünfte. Und ja, am Ende bleibt eigentlich eines festzuhalten, abseits aller Races, aller Implikationen, aller Folgen, aller möglichen Folgen, da wird auf jeden Fall ein Spieler belohnt, der mit sehr viel Fleiß an den Dartsport herangegangen ist, herangeht, und ob man ihn mag oder nicht, ich denke, das muss jeder unterstreichen. Und das wird auch jeder unterschreiben.
Ich habe jetzt noch, um die Causa Clemens zu beschließen, zwei ganz konkrete Fragen an dich.
Mhm.
Frage Nummer eins, also ich stelle beide in einem jetzt quasi erst einmal und dann kannst du darauf eingehen. Frage Nummer eins: Was ändert es spielerisch für Gabriel Clemens jetzt in den nächsten Wochen ganz konkret? Und zweite Frage, kommt der Titel vielleicht auch zum schlechtmöglichsten Zeitpunkt, weil er medial aktuell, auch abseits von der Dartszene, total untergehen wird? Die Schlagzeile Gabriel Clemens gewinnt PDC-Turnier würde sich ja eigentlich sonst schon sehr gut tragen, weil Gabriel Clemens auch außerhalb der Dartszene sehr bekannt ist. Jetzt haben wir aber aktuell Fußball-WM, Wimbledon, Tour de France etc. pp. Und daher ist es eigentlich auch von daher ein scheiß Zeitpunkt.
Ich fange mit der zweiten Frage an und so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber da hast du natürlich komplett recht. Das unterstreicht das Ganze ja nochmal. Ne? Es ist für das Matchplay Race 2027 irrelevant, von daher irgendwie doof. Es garantiert ihm Dinge, die aber schon vorher auch ohne den Titel wahrscheinlich waren, um es so zu formulieren. Das haben wir eben alles durchexerziert. Und klar, habe ich so noch gar nicht gesehen. Ansonsten wäre es ein No-Brainer, das irgendwie auf die Sportseiten, auf die Gazetten, zumindest so als Seite 2, Seite 3 Meldung zu platzieren. Aber so, ja, werden natürlich die berichten, die immer berichten. Aber das war's dann auch, ne? Ich glaube, ihm wird's ganz egal sein. Da ist einfach diese Erleichterung größer als alles andere. Aber es ist schon, ja, es ist einfach eine kuriose Randnotiz des ganzen Triumphs. Sehr gespannt bin ich, ob sich sein Spiel nachhaltig verbessert. Dazu würde ich mich folgendermaßen versuchen zu nähern. Sein Spiel ist ja schon besser in diesem Jahr als im letzten. Er ist erfolgreicher. Er hat mehrere tiefe Runs hingelegt. Nicht zu vergleichen mit heute, aber das war ja schon deutlich verbessert im Vergleich zu 2025. Von daher kommt das ja jetzt auch nicht so mega komplett aus dem Nichts. Ne? Also Jorik Hofkens Titel am Montag hätte mich deutlich mehr überrascht, um so zu formulieren. Und dann kann natürlich diese Erleichterung, diese Relief, die 5% extra bringen, die Gabriel Clemens vielleicht aktuell fehlen, um auch nachhaltig so ein, ja, auch dann langfristig wieder ein Contender zu werden für die Top 32. Ich denke, Luftschlösser sollten wir nicht malen, aber ich rechne schon, und diese Erwartung muss man auch, finde ich, haben, dass das irgendwas mit ihm macht.
Wie viele Prozent fehlen den anderen Deutschen, um ordentlich in Contention zu kommen? Ich nehme das als Überleitung, um über das Abschneiden der sonstigen Deutschen am Dienstag zu sprechen. Und das könnte man auch mit dem Wort Katastrophe betiteln. Nur Max Hopp gewinnt noch in Runde 1 mit 6-3 gegen Stefan Henderik, geht dann in Runde 2 raus. Alle anderen unterliegen in Runde 1 und da muss man auch sagen, bei dem Draw wäre auch an einigen Stellen einiges mehr drinne gewesen. Also nur so ein paar Beispiele. Max Cervinski verliert mit 4-6 gegen Adam Paxton, Jorik Hofkins mit 5-6 gegen Neil Cullerton, Kai Gotthard mit 3-6 gegen Jimmy van Schie, Arno Merck mit 5-6 gegen Christopher Wickenden, Martin Schindler mit 4-6 gegen Connor Scott. Die deutsche Bilanz an diesen beiden Tagen ist am Ende noch eine Sieg-Niederlagen-Bilanz von 0,69. 16 Siege, 23 Niederlagen. Ohne Gabriel Clemens, nehmen wir den an diesen beiden Tagen mal raus, hätten wir eine Bilanz von 0,36. 8 Siege auf 22 Niederlagen.
Desaströs. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Dass nur Max Hopp die erste Runde noch gewinnt neben Gabriel Clemens, ist ja der absolute Wahnsinn. Vor allen Dingen eben, weil diese Leier auch endlich ein Ende hat, zum Glück, dass die Deutschen angeblich immer so harte Auslosungen haben. Ich meine, den ein oder anderen Internet-Johnny wird es immer noch geben, der das fabuliert Tag ein, Tag aus, aber es ist ja einfach nicht der Fall. Also das hält sich ja komplett die Waage, da gibt es mal harte, mal leichte Lose und alleine die Namen, die du eben genannt hast. Adam Paxton, Neil Cullerton, Christopher Wickenden, Connor Scott, ja, der ist ein bisschen dekoriert, aber der zeigt auch seit Jahren wenig bis nichts. Das kannst du ja keinem mehr erzählen, ne? Jimmy van Schie dann noch zu erwähnen, den du ja auch genannt hattest. Gut, okay, das ist jetzt noch der größte Name, nicht nur der größte Spieler, was die Körpergröße anbetrifft, sondern auch der größte Name von den genannten. Ja. Aber also, es ist einfach sehr, sehr enttäuschend. Punkt.
Ja.
Was fällt dir denn noch ein dazu?
Also, nein, mir fällt da sowas, ich könnte jetzt noch mein Lexikon aufschlagen und nochmal 5 Synonyme für Katastrophe oder desaströs suchen. Aber was anderes fällt mir da auch irgendwie nicht zu ein, muss ich ehrlicherweise sagen. Also das ist dann halt einfach nicht gut, muss man sagen.
Es zeigt sich halt einmal mehr, finde ich, dass nicht die besten Deutschen auf der Tour sind. Ab der 6., 7. Position, so in der deutschen Hackordnung, da ist da gefühlt ein bisschen ausgewürfelt worden bei den letzten Q-Schools. Alle haben es sich verdient, da zu sein, wo sie sind, weil sie die Q-School erfolgreich bestritten haben und da wird nichts geschenkt. Trotzdem ist das am Ende natürlich auch eine Veranstaltung, wo einige Faktoren zusammenkommen und das zeigt sich halt auch, wenn du die Leistung der zweiten deutschen Hälfte des Unterbaus vergleichst mit den Topspielern der Next Gen. Da gibt es ja überhaupt keine Unterschiede. Eher fallen die zugunsten der Next Gen Favoriten aus, finde ich.
Ja, da sind wir eigentlich wieder dann theoretisch bei so einer Grundsatzdiskussion, die ich jedes Jahr im Mitte Januar hier gefühlt einmal vortrage, wie ich sehe, und das ist wieder das Punkt, ist halt wieder der Punkt Q-School, ne? Dass da einfach sehr viele Tourkarten verteilt werden für Leistung an sehr wenigen Tagen, wo es sehr komprimiert in einer Sondersituation darum geht zu performen und dass man, ich glaube, dieses Problem in gewisser Weise umgehen könnte, wenn man wesentlich weniger Tourkarten über die Q-School ausgeben würde und viel mehr Leistung auf der Challenge-Tour oder generell über irgendein Belohnsystem, welches das ganze Jahr konstant widerspiegelt, ausgeben würde. Ich glaube, angenommen, du hast Spieler, die über die Challenge-Tour auf die Tour kommen und nicht über die Q-School, das sind meistens Spieler, die wesentlich weniger Probleme haben, sich niveautechnisch zu integrieren.
Ja, und gerade wenn ich an einen der Spitzenspieler, an den Rekordtitelträger der PDC Europe Next Gen denke, Daniel Klose, der muss sich halt auch in den Finger beißen, wenn er sieht, dass mittlerweile eben 80 Spieler über die Tour zur WM kommen und nicht mehr nur 64, wie es vorher der Fall war, ne? Weil das wäre für mich ein glasklarer Kandidat, um über die Pro Tour da reinzurutschen, aber eben bei den genannten Deutschen sieht das fast überall bei allen anders aus. Man sieht es ja auch daran, wer wäre aktuell für die WM qualifiziert, aus deutscher Sicht. Können wir ja schon mal ganz kurz vorgreifen. Ich erwähne es jetzt einfach mal. Schindler, Springer, Pietrzko über die Top-40-Regelung. Hopp, Clemens, wenig. Das sind dieselben wie letztes Jahr. Dann hatten wir letztes Jahr noch Gotthard über die Super League und Arno Merck. Arno Merck über die Super League und wer war denn der Achte?
Dominik Rüllig.
Dominik Rüllig, so. was rede ich mit Gott, hat das ist ja schon ein Jahr länger her. Mann. So,
bist du noch im Bruch?
Ja, absolut. Und in diesem Jahr wäre es Leon Weber über die Dev-Tour statt Dominik Grüllich und dann eben der noch zu ermittelnde Super League-Sieger. Und wir haben aber ja noch mehr Tourcard-Holder und das zeigt sich eben dann nicht, was die Ergebnisse anbetrifft. Und für mich ist das dann eben schwarz auf weiß der Fakt, dass es halt mehr Quantität ist, aber nicht ansatzweise mehr Qualität, eher weniger.
Die Sache ist ja auch, dass wir, ich meine, jetzt greifen wir schon vor, jetzt sind wir schon bei der WM und so weiter. Die Sache ist aber auch, dass wir dann ab nächstem Jahr auch einige deutsche Tourkarteninhaber nicht mehr haben werden, weil dann eben auch eine Ära endet und gerade das eben auch viele Spieler betrifft aus dieser, aus deutscher Sicht, ich sag mal, sehr guten Q-School vor anderthalb Jahren, wo gleich einige die Tourkarte haben gewinnen können. Ne? Also wenn du jetzt aufs Tourcard-Race schaust, Kai Gotthardt wird die Tourkarte verlieren, Stand jetzt. Leon Weber wird sie verlieren. Dominik Grüllich wird sie verlieren. Max Zerwinski wird sie, Stand jetzt, verlieren. Dann hättest du schon Spieler, die runter sind. Gut, bei Leon gibt's jetzt auch noch ein Szenario, dass er die Tourkarte über die Dev-Tour bekommt. Richtig, ganz genau. Und dann, ich sag mal, könnte man schauen, du hast es angesprochen, was sich auch an Qualität teilweise auf der Next-Gen tummelt, ne? Dann könnte man schauen, Daniel Klose geht's wieder zurück, Paul Krone, möchte er schon zurück, möchte er noch nicht zurück, was macht ein Jamie van de Werd und so weiter, was macht ein Florian Preis etc. pp. Also von daher will Michael Unterbuchner wieder angreifen auf die Tour. Da gibt's ja schon, ich sag mal, ja, gewisse Szenarien, dass dann Spieler in Anführungsstrichen ausgetauscht werden.
Das Beispiel Unterbuchner ist übrigens auch ein gutes. Das ist ja fast gerade ein aktuell Vergessener. Der muss eigentlich die WM-Quali schaffen, schafft sie nicht auf dramatische Art und Weise über die Challenge-Tour, geht mit negativen Erlebnis ins neue Jahr rein, spielt dann die Q-School, spielt sie nicht gut. Dann, jetzt mittlerweile ist er auch Vater geworden, glaube ich, ne? Spielt dadurch den Auftakt der Next Gen nicht, ist stand jetzt nicht für die Super League qualifiziert, ist da kein Faktor, ne? Und er ist ja über jeden Zweifel erhaben einer der ja mindestens 15 besten deutschen Dartspieler, ne? Also dementsprechend, ja, es wird halt so in der zweiten Reihe sehr, sehr viel durchgewürfelt. Da kann erstmal keiner was dafür, aber das ist nun mal ein Fakt, dass da jetzt auch dann nicht mehr so viel zu erwarten sein wird von sehr vielen Deutschen, von fast der Hälfte des Blocks.
Gehen wir inhaltlich mal wieder ein bisschen zurück. Wir sind jetzt doch etwas abgeschweift und machen noch einmal ganz kurz das Players Championship Turnier Nr. 24 vom Dienstag rund. Luke Woodhouse, den müssen wir auch noch einmal gesondert erwähnen. Der macht nämlich munter weiter. Es ist ein weiteres Finale für ihn. Sein Jahr 2026 sieht wie folgt aus. Ein Titel auf der European Tour. Ein Titel beim Players Championship Turnier, jetzt zwei Finals noch on top bei Players Championship Turnieren, ist die Nummer 3 der Pro Tour Order of Merit, steht im WM-Race jetzt schon in den Top 16 der Welt. Also das ist wirklich Bilderbuch für Luke Woodhouse.
Unglaublich gut, unglaublich konstant. Luke Woodhouse ist gekommen, um zu bleiben. Mindestens mal in den Top 20, aber ja, Top 16 scheint jetzt eher das natürlichere Habitat sogar zu sein von Woody. Ansonsten im Halbfinale, auch für ihn ein gutes Ergebnis, Rian van Veen. Halbfinale Players Championship, das wäre das gesondert erwähnen oder dass ich das jetzt mal gesondert erwähnen will, liegt einfach daran, dass Rian van Veen auch einfach eine schwierige Phase hat. Im Prinzip seit seinen Nierenstein, seit der Entfernung derer, kommt er ja nicht mehr so richtig in Tritt und da hilft es natürlich jetzt für Rian van Veen, dass er hier einen tiefen Run hat. Zuvor war er nur einmal im Viertelfinale, also dementsprechend bestes Ergebnis im Jahr. Das gilt auch für den anderen Halbfinalisten Brandon Dolan. Der stand noch nie in einem Viertelfinale in 2026, jetzt sogar im Halbfinale gestanden. Ja, was gibt's sonst noch zu erwähnen? Den neuen Darter von Scott Williams hatten wir schon eine Bühne geboten. Michael Smith verliert 0-6 am zweiten Tag, will sich jetzt eine Auszeit nehmen, hat das lang und breit angekündigt bei Instagram, also wirklich ein heftiges Sorgenkind. Raymond van Barneveld bleibt auch eigentlich ein Dauersorgenkind, gewinnt allerdings immerhin an beiden Tagen jeweils sein Auftaktspiel, das ja auch noch eine Erwähnung wert, auch wenn er dann gegen Rock, das war im Stream, hatte ich kommentiert am Montag, komplett untergeht und da auch wieder sehr viel negative Körpersprache zeigt, scheint auch ein Problem mit dem Flug, mit dem Gepäck gehabt zu haben, denn er hat in einem schwarzen Target-Shirt gespielt und nicht im Trikot. Ja, was gibt's sonst noch? Dave Chisnell. Genau, damit könnten wir doch den Übergang machen zum World Matchplay Race, Micha.
Können wir gerne machen. Dave Chisnell ist am Ende der Glückliche, letzte Spieler, der sich für das World Matchplay qualifiziert. Dave Chisnell, der am Dienstag in Runde 1 gegen Greg Ritchie gewinnt mit 79 Punkten im Schnitt. Dann in der zweiten Runde Scott Williams unterliegt, aber am Ende reichen ihm die Leistung an diesen beiden Tagen, die sehr gute Leistung am Montag und die katastrophale Leistung am Dienstag, dazu 750 Pfund vor Daryl Gurney im World Matchplay Race zu stehen.
Und das Lustige ist ja wirklich, er brauchte genau diesen einen Sieg am Dienstag, weil Gurney nicht nur die 6 Matchstarts gegen Kai Gotthard am Montag verdaddelt hatte, sondern eben am Dienstag auch einen weiteren Decider gegen Rasma verliert. Chisnell musste aber noch an ihm vorbei, brauchte dafür einen Sieg und ich glaube, es hätte 126 andere Spieler gegeben, gegen die er mit einem 79er Schnitt wohl nicht durchgekommen wäre. Und Greg Ritchie ist der Einzige, der das noch unterbieten kann hier mit einer 75, also mehr durchziehen.
Unterschätzt unsere Deutschen nicht. Nein, das will ich zurücknehmen, das war ein bisschen zu fies, was ich gerade...
Aber ganz im Ernst, Micha. Mehr durchzittern kannst du dich noch nicht, doch nicht. Also es ist auch so irgendwie so eine Woche im Darts Live von Dave Chisnell. Erstmal alles wegsensen am Montag, aus dem Nichts eine Formexplosion nach oben haben und dann auf gut Deutsch eigentlich komplett reinscheißen wie ich beim neuen Data, aber zumindest hat er Glück gehabt.
Ja, am Ende das Glück des Tüchtigen vielleicht, also zumindest auf den Montag trifft es zu, ne? Aber also irgendwie ist es auch in gewisser Weise Dave Chisnells Karriere in a nutshell, nur dass es diesmal positiv ausgegangen ist am Ende.
So ist es und er ist damit als letzter Spieler qualifiziert, als Vorletzter die Quali gebucht hat übrigens Damon Hatter. Auch der musste noch ganz schön mächtig zittern, aber beide sind jetzt als, ja, auch Dauerbrenner, muss man ja sagen, vor allen Dingen Chisnell in Blackpool wieder am Start. Ich würde jetzt einfach mal die Pro-Tour-Qualifikanten vorlesen. Woodhouse, Vatimena, Dudes, Gilding, Cross, Ratajski, O'Connor, Springer, Sonnefeld, Schindler, Joyce, Van Dijvenbode, Menzies, Cullen, Hatter und Chisnell. Darunter sind 4 Debütanten mit Kevin Dudes, Willie O'Connor, Nils Sonnefeld und Nico Springer. Der war ja beim Grand Prix letztes Jahr schon dabei, aber nicht beim Matchplay. Und nur 3 Spieler außerhalb der Top 32 sind dabei, O'Connor, Sonnefeld und Springer. Und nur 3 Top 32 Spieler eben dann nicht dabei mit Mike Dedecker, Daryl Gurney und Richie Atthouse. Und es ist schon heftig, dass man bei so einer Aufzählung jetzt einen Michael Smith, einen Peter Wright gar nicht mehr erwähnen muss. Und Dimi van den Berg sowieso nicht.
Ich werde in der kommenden Woche ohne dich eine World Matchplay Vorschau ja hier bei Checkout aufnehmen und das Ganze nochmal on Detail durchkauen. Aber was würdest du jetzt aus dem Lameng geschossen sagen? Welches sind die Spieler, die über die Proto qualifiziert sind, die du als Top 16 Spieler haben willst oder die du auf jeden Fall vermeiden willst?
Gemessen an der aktuellen Form willst du vor allen Dingen einen Martin Schindler haben, muss ich leider sagen. Willie O'Connor, wenn er wieder was ausprobiert, wie jetzt in dieser Woche, dann auch ihn. Aber ich glaube, der wird da jetzt keine Spirenskes machen. Also ja, Schindler fällt mir tatsächlich echt als erstes ein. Joe Cullen, finde ich, ist potenziell auch immer, weil er so wankelmütig ist, auch potenziell ein leichtes Opfer für so eine längere Distanz. Und als dritten Spieler würde ich noch auswählen wollen. Andrew Gilding kann ich nicht sagen, das kriege ich nicht übers Herz. Aber dann sage ich ganz stumpf, Dave Chisnell.
Was mit Ryan Joyce sonst noch?
Ja, Joyce ist noch ein guter Call. Stimmt, ist ja kein Double in, Double out. Das erleben wir erst beim Grand Prix. Da würde ich ihn nicht nennen, aber das wäre jetzt, ja, wäre noch ein vierter Name. Gehe ich mit. Mhm.
Und wen willst du auf jeden Fall vermeiden?
Auf jeden Fall vermeiden, Cameron Menzies ist einfach gefährlich. Da kann auch der 79er Average davon Latz geknallt werden, aber das kann auch eine 103 werden. Von daher würde ich jetzt nicht spielen wollen in dieser Phase. Und ich würde nicht spielen wollen, natürlich nicht gegen Rob Cross und gegen Luke Woodhouse. Irgendwelche Einwände?
Keine Einwände. Ich würde bei mir in meiner Top 3 Spieler, gegen die ich nicht spielen möchte, Luke Woodhouse sogar noch mit Kevin Dudes ersetzen. Also gegen den würde ich noch unlieber spielen wollen.
Ja, leichte Tendenz nach unten habe ich jetzt ausgemacht, aber ja, trotzdem immer noch richtig, richtig gut, richtig stabil. Bin gespannt auf Kevin Dutz, einer von 4 Debütanten, wie erwähnt. Ja, für mich fast der spannendste, ne? Also irgendwie das auch alles möglich. Ganz kurz der Turnierbaum. Also wir wissen ja schon, wie ein potenzielles Achtelfinale aussieht. Du wirst das Ganze on detail machen. Und erstmal müssen die Spieler ja auch dahin kommen, müssen ihre erste Runde überstehen. Aber ich trag's mal eben vor. Obere Hälfte, Littler Espinel, Rock Bunting, Van Gerven, Doby, Clayton Anderson. Untere Hälfte, Humphreys, Ross Smith, Price gegen Noppert, Van Veen gegen Nyman und Wade gegen Searle. Welches Viertel, welches Segment piekst dich am meisten an?
Boah, das ist eine gute Frage. Also am meisten von den Namen, wo ich mich dann auf die Spiele freue als Zuschauer, ist definitiv das zweite Viertel. Van Gerven, Doby, Clayton, Anderson. Das ist das, was mich am meisten anfixt aus einer reinen Ich-freue-mich-auf-die-Spiele-Sicht. Aus der Sicht, wo ich sage, da könnte wirklich auch was gehen und so, ist definitiv das letzte Viertel mit Wessel Nyman. Also ja, Nyman, Van Veen, Wade, Searle. Also wenn ich mir das anschaue, kommt natürlich jetzt noch drauf an, wer wird da reingelost in dieses Viertel. Aber das ist eine tolle Ausgangslage für Wessel Nyman, um jetzt auch auf der großen Bühne zu zeigen, dass er es kann. Also da ist, wie gesagt, kommt drauf an, wer reingelost wird, aber da ist auch definitiv ein Halbfinale mehr im Rahmen als in einem anderen Viertel für Wessel Nyman.
Ja, ich gehe auch voll auf das untere Viertel, denn wenn Wessel Nyman irgendwie die erste Runde übersteht, wenn er endlich mal einen positiven Major-Bühnenmoment kreieren kann, dann hat er hier alle Chancen, richtig weit zu gehen. Und dieses Duell Van Veen gegen Nyman will ich unbedingt sehen. Unbedingt. Weil es so viele Geschichten mit sich bringt. Es ist ein niederländisches Duell zweier Young Guns, immer noch. Der eine hat schon die ganz großen Bühnen richtig gerockt, hat allerdings im Vergleich zum anderen ein ganz schlechtes Jahr. Und wie wird sich das auf der Bühne zeigen? Wird der eine nervös? Kann Nyman lockerer aufspielen als sonst auf den Bühnen? Also dementsprechend, da steckt für mich sehr viel drin und ich würde mich sehr freuen, wenn es dieses Spiel gibt. Und ansonsten, ja, finde ich Price Noppert irgendwie noch ganz kurios, so als mögliches Duell, denn die beiden müssen da wirklich erstmal hinkommen. Vor allen Dingen, ein Noppert hat gar keine Form. Fliegt auch ein bisschen unterm Radar, aber da geht ja wenig bis gar nichts und Price ist eh ein wandelndes Fragezeichen. Micha, wollen wir dann auch hier den Haken hintermachen und alles weitere auf die nächste Woche schieben?
So können wir es machen und damit gehen wir dann im Text immer heiter weiter.
Und zwar nach Österreich, wieder nach Ried. Next-Gen-Events Nummer, was waren es, 9 und 10 von 16. Also wir sind schon in Korrekt. Der zweiten Hälfte. Und wir müssen über Jan Schmidt und Jamie van der Werd reden. Großartig.
Definitiv müssen wir das, denn die beiden machen beide Finals unter sich aus. Sie spielen am Samstag gegeneinander im FA Cup-Modus. Da gewinnt am Ende Jan Schmidt mit 6-5 gegen Jamie van der Werd, dem sein erster PDC-Titel zu dem Zeitpunkt noch verwehrt war. Und am Sonntag kann er den Spieß dran umdrehen. Die beiden treffen sich beim Modus Master Out wieder im Finale. Da gewinnt dann aber Jamie van der Werd mit 6-4. Und dann war der Bann endlich gebrochen. Es ist der erste Titel auf der Next Gen. Man muss ehrlicherweise konstatieren, dass Jamie van der Werd wirklich ein wahnsinnig tolles Jahr spielt auf der Next Gen Tour. 10 Turniere gespielt, 7-mal im Halbfinale gestanden, 5 Finals gespielt, jetzt einen Titel geholt und er ist jetzt auch verdientermaßen mit diesen Leistungen. Ja, die anderen haben auch nicht alle Turniere gespielt, gehört zur Wahrheit auch mit dazu.
Klose war jetzt eben aber, nicht da, dieses Wochenende.
Genau. Ist jetzt aber die Nummer 1 der Rangliste, auch vor einem Daniel Klose und einem Paul Krone. Und ja, ich sag mal, mit diesen Leistungen, mit dieser Konstanz, aber auch eben mit diesem Willen, alles mitspielen zu wollen und das auf sich zu nehmen, ist er jetzt die verdiente Nummer 1 der Next Gen Tour.
Ja, ich muss sagen, das ist auf allen Ebenen sensationell, was Jamie van der Werd zeigt. Du hast die Bilanz angesprochen. Ich finde es auch mental eine herausragende Leistung. Nach einer 0-11-Klatsche beim ersten 170er-Finale eine Woche zuvor gegen Daniel Klose. Jetzt hier so wieder zurückzukommen und das ja gar nicht an sich ranzulassen, 2 Finals zu erreichen. Er steht dann das vierte Mal in einem Finale gegen Jan Schmidt, verliert es auf die bitterste Art und Weise und kommt am nächsten Tag einfach nochmal in ein Finale und gewinnt es dann. Also ja, wo soll das enden? Also das ist für mich wirklich ein Riesenanwärter auch für eine Tourcard, wenn er drauf gehen will im nächsten Jahr, wo wir eben über die ganzen Deutschen gesprochen haben. Er als deutsche Niederländer bringt eine ganz besondere Komponente mit. Ich glaube, es ist, da stimmt einiges bei ihm einfach, ne? Auch sicherlich ganz cool, dass er immer mit seinem Vater und seinem Bruder dann da unterwegs ist, ne? Dann ist er auch nicht alleine. Also stelle ich mir auch als nicht unwichtig vor. Also die Van de Werts, die gefallen mir, und Jamie, der ist verdient Erster. Klose Krone 2-3, Jan Schmidt die 4, auch er wird zum zweiten Mal dann ja schon die Super League Quali klar machen. Dahinter Florian Preis, auch der wird es schaffen. Tringler und Reisenegger, die beiden Österreicher, werden es auch sehr wahrscheinlich schaffen. René Adams hat auch gute Karten und ab Platz 9 wird es dann so ein bisschen enger. Carsten Hoffmann aber immer noch gut platziert. Finn Behrens, Mika Donnewehr, Kevin Hewson, Liam Mendel-Lawrence, Pascal Virotius, Luca Wolf ist wieder drin im Top 16 Fels und Tim Scholz. Der liegt jetzt 2 Euro vor Dragutin Horvat. Also es gibt einige Namen, die gerade außerhalb der Ränge sind und Horvat ist einer von ihnen. Über die Jugendrangliste werden Stand jetzt qualifiziert Finn Prokop, Lenny Schlüter, Jared Becker und Kilian Hohnstedt. Gerade Becker dürfte auch noch einer sein, der es eher über die Top 16 schafft, würde ich konstatieren. Also bleibt sehr spannend bei der Next Gen.
Also ich glaube, Luca war nie raus aus den Top 16, wenn ich mich nicht vertue, weil ich bei Big Fish noch das Posting gemacht hatte nach dem letzten Block. Da war er, glaube ich, auf die 16 abgerutscht, aber ich glaube, er war nicht raus, wenn ich mich nicht vertue. Aber vielleicht vertue ich mich gerade auch, aber ich meine nicht. Ja, zu Jamie würde ich noch mal ganz kurz 2-3 Worte sagen, weil ich Jamie ja jetzt auch auf seinem Weg schon ein bisschen begleite und so. Und also ich muss sagen, Jamie ist schon wirklich jemand, der auch dann jetzt immer weiter möchte. Also weil du es angesprochen hattest, wird er auf die Tourkarte gehen zu 100%. Also er möchte auf jeden Fall auf die Tour. Mit dem Support seiner Familie ist es auch wirklich super. Also jetzt in diesem Wochenende, jetzt dieses zweite Österreich-Wochenende, wollte er eigentlich gar nicht spielen, weil es von der Anreise so super weit ist und weil es, also ich meine gerade von Kalka und so, ne? Und weil es dann am Ende gar nicht jetzt irgendwelche großen Auswirkungen auf die Rangliste hat, ist ja egal, ob du als 1, als 4 oder als 15 am Ende in die Super League reingehst, solange du mit dabei bist. Und dann hatte er mir, ich glaube, irgendwie Dienstag oder Mittwoch geschrieben, dass er doch jetzt fahren würde, weil sein Papa, weil John gesagt hat, ja gut, komm, fahren wir doch hin. Und dann sind die beiden doch hingefahren. Sein Bruder Jordi konnte nicht. Und dann hat er jetzt hier nochmal so abgerissen. Also das ist wirklich, wirklich Wahnsinn und hat sich da auch von nichts beirren lassen. Also ich weiß, dass er schon ein bisschen sehr genervt war von diesem 0-11 gegen Daniel Klose im Finale an dem Wochenende vorher. Das hatte er auch mir gegenüber so verbalisiert, um es mal ganz diplomatisch auszudrücken. Aber da war er schon echt ein bisschen genervt von. Und dann aber, ich sag mal, kommt er hin, hat das Finale, hat dann wieder einen Titel zum Greifen nah, verliert wirklich knapp. Das war ja auch gegen Jan Schmidt, ich glaube, nachdem er schon 5-3 geführt hat oder sowas, dass er noch 6-5 verliert und lässt sich davon dann nicht runterziehen, sondern macht weiter und gewinnt am Sonntag diesen Titel. Also da muss man wirklich seinen Hut vorziehen. Und Jamie Van de Werth ist für mich nicht nur ein heißer Anwärter auf eine deutsche Tourkarte im nächsten Jahr, entschuldige, wo ich mir dann auch eigentlich keine Sorgen machen würde, dass er gut auf der Tour ankommen würde. Er ist für mich auch ein ganz heißer Kandidat für eine WM-Qualifikation über die Super League.
Ja, auch das, klar. Ne? Also die Super League wird ja auch komplett ohne Tourcard-Holder zu Ende gespielt. Heute am Veröffentlichungstag sollte da jetzt auch was von der PDC Europe kommen, meines Wissens nach. Auch generell zu einer weiteren, ja, neuen Turnierserie, wenn man so will. Das hat dann auch ein paar Implikationen für die Super League, aber an die Tourcard-Holder geht's nicht. Das sicherlich dann auch für die Kloses, für die Krones, für die Van de Werts dieser Welt ein sehr, sehr gutes Zeichen. Denn das sind ja also die Top 3, ach Quatsch, was rede ich hier, die Top 7 der Next-Gen-Rangliste waren alle noch nicht bei der WM. Bis auf René Adams, alle, das ist ja lustig, bis auf René Adams wirklich alle, die aktuell die Super League Quali klar machen würden, waren noch nie bei der WM.
Ja, stimmt. Ja, wäre sehr interessant. Also Ja, wenn jetzt die Super League stattfinden würde, Paul Krone sicherlich größter Favorit, aber da wäre viel drinne, auch abseits, ich sag mal nur von den ersten drei Plätzen. Also gibt's genügend Spieler dahinter, die auch in Frage kämen.
Gut, dann noch eine Honorable Mention für den ein oder anderen. Liam Mendel, Lawrence, Patrick Reisenegger, Tim Scholz standen in Halbfinals, sind ja auch Kandidaten für die Super League. Und ein weiterer Spieler stand sehr überraschend im Halbfinale. Danny Diller, der in der Bierpong-Bundesliga spielt, hat es jetzt auch richtig, richtig gut gemacht am Dartboard. Ansonsten vier Jugendspieler im Viertelfinale oder in Viertelfinals mit Lenny Schlüter, mit Florian Drews, der auch kratzt an der Super League. Die beiden am Samstag unter den letzten acht. Mika Donnewehr, Luca Wolf am Sonntag. Und damit sind jetzt nur noch drei Blöcke zu gehen. Ich da glaube zwei davon in Sindelfingen, einer in Hildesheim. Sieht sehr gut aus, zwei Österreicher in der Super League zu haben. Auch das habe ich schon erwähnt. Also das wird interessant, das wird bunt und da können wir uns alle drauf freuen. Und dann gehen wir jetzt auf die weiteren Ereignisse des Wochenendes ein. Ich würde sagen, das mache ich mal ganz kurz. Also European Tour Qualis in Osteuropa haben drei stattgefunden für Leverkusen. An diesem Wochenende qualifiziert Michael Smejda aus Tschechien. Ein weiterer Tscheche hat sich für Budapest qualifiziert mit David Pisek. Und in Prag im September wird Martin Homola dabei sein aus der Slowakei. Alles drei Debütanten bei Homola finde ich ganz besonders interessant. Das ist ja mit Abstand der beste slowakische Dartspieler, hat es aber für Bratislava beim Host Nation Qualifier vor ein paar Wochen ja nicht geschafft, sich unter die besten vier zu spielen. Dann haben wir in Neuseeland zwei Turniere gehabt. Ben Robb gewinnt Turnier 9, der ist bekannt. Russell Joyner, der ist unbekannt, gewinnt Turnier 10. Ben Robb hat die WM-Quali, zwei Turniere vor Schluss, so gut wie sicher. Er geht dann zusammen mit sehr wahrscheinlich Johnny Tata auch in die ANZ Premier League. Und Mark Cleaver und Caden Milne qualifizieren sich für das New Zealand Darts Masters im Rahmen der World Series.
Wolltest du schon Nordic sagen?
Ja, Nordic, genau. Das findet nämlich ab sofort in Wellington statt. Ben Robb, der hat zudem noch die Qualifikation für das australische World Series Turnier klargemacht. Und ja, das wäre jetzt auch so das noch von meiner Seite, was so den sonstigen Block abrundet. Und ja, dann haben wir am Wochenende eben endlich wieder European Tour. Zwei Qualifier gibt es noch für die darauffolgenden Turniere, die finden heute am Tag der Veröffentlichung statt. Wir haben die Asien-Tour, die zurückkehrt mit vier Events und ja, nächste Woche Samstag ist es schon soweit, das World Matchplay beginnt.
Ganz genau und dementsprechend wird es nächste Woche dann auch eine Vorschaufolge auf dieses Turnier geben, hier bei Checkout. Damit würde ich sagen, Kevin, können wir den Haken setzen hinter diese Folge? Hinter die Players Championship Turniere und die Next Gen bedanken uns ganz herzlich fürs Zuhören und für den Support auf Patreon.
Danke auch von mir und ja, mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr dann nächste Woche wieder zuhört bei der großen Matchplay-Vorschau. Dann bin ich nicht dabei, aber Micha wird das mit einem Gast auf jeden Fall natürlich vorzüglich aufnehmen.
Er macht es nicht alleine.
So, ne? Ich wollte auch gerade denken, macht das alleine? Nein, macht er natürlich nicht.
Okay. Gut, vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.
Ciao.